Weshalb das nicht so durchschlägt, in der Weise, man möchte eine Überweisung tätigen und kriegt von der Bank einen Brief zurück, tut mir leid, wir haben heute gerade nichts. Aber sobald wir wieder was haben, bist du mit dran. Also so wie der überschuldete Hausvater, der sagt, naja, ich habe hier einen Haufen Rechnungen, jeden ersten mache ich eine Lotterie, wer bezahlt wird. Dass dieser Übergang nicht passiert, liegt wirklich nur an einem. Einstweilen zumindest passiert er nicht, und der liegt daran, dass an der Stelle der Staat eingegriffen hat. Mit einer Garantie, mit einer Pauschalgarantie, die jetzt das zweite Thema wäre. Also gut, jetzt habe ich erstmal eine Stunde euch mit dem Prinzip der Krise vollgelabert. Müsst ihr mal sagen, ob das einigermaßen verständlich war. Ja. Sonst müsst ihr das alles in die Tür sparen. Es gibt für das, was unterwegs ist, ich will das nicht beschönigen in dem Sinn, war ja bloß eine Gefahr. Das ist unterwegs, und ob das staatliche Garantiemanöver, was das ausrichtet, da werde ich jetzt in der nächsten halben Stunde noch drauf kommen. Erstmal ist das eine Sache, für die gibt es im Schrifttum von Marx eine Analogie. Die Analogie dafür, dass die Kreditpapiere der Banken sich entwerten und das auf die Zahlungsmittel der Gesellschaft durchschlägt. Weil wenn die Bank ihre Kredite durchmustert und stellt fest, alles Fehlanzeige, alles Verlust statt Kredit, alles schwarze Löcher, eigentlich unfähig, noch Zahlungen zu leisten. Fähig, Zahlungen zu leisten, nur deswegen, weil die Bundesbank, die Zentralbank, so freundlich ist und verleiht an Banken, die eigentlich schon kein Geld mehr haben, die Summen, die die Banken brauchen, um die Zahlungen erledigen zu können, die jetzt mal anstehen, damit ihre Insolvenz nicht auffällt. Also damit sind die Banken seit Frühjahr beschäftigt. Die fällige Insolvenz des Bankensektors durch so kurzfristige Kredite, heute gegeben, morgen zurückgezogen, die Banken instand zu setzen, die Zahlungen, die fällig sind, wenigstens zu leisten, weil sie das aus ihrem eigenen Kreditvolumen schon nicht mehr hinkriegen. Das, was da passiert und wo ich jetzt schon die Reaktion unseres modernen Staats vorweggenommen habe, die heißt bei Marx Rückfall aufs Monetarsystem. Damals gab es nämlich noch getrennt von dem Geld, mit dem die Banken sich wechselseitig bezahlt machen, indem sie sich so Zahlungsversprechen rüberreichen. Gab es halt noch Gold als edelmetallisches Zahlungsmittel. Und eine Sorte von Papiergeld, das quasi den vorhandenen Goldschatz 1:1, meinetwegen auch 2:1 mit ein bisschen Betrug dabei, abgebildet hat. Sodass jeder, der sowas in der Hand hatte, meinen konnte, er hat jetzt wirklich einen dinglichen Wert in der Hand und nicht bloß den Schuldschein einer Bank, der auf vergeigte Kredite eigentlich bloß lautet. Also eigentlich schon nichts mehr wert ist. Aber es war klar, dieser Rückfall aufs Monetarsystem, also auf das, was an materiellem Geld in der Gesellschaft wirklich vorhanden ist, das ist die Dezimierung aller laufenden Geschäfte. Dezimierung wirklich in dem Sinn, bestenfalls noch ein Zehntel. Ein solches Monetarsystem existiert heute nicht mehr. Es gibt kein Gold, auf das die Banken einerseits zurückgreifen könnten, auf das sie andererseits zurückgreifen müssten, ihrer Kundschaft gegenüber. Um dann aufzutreten und zu sagen, wir können dir zwar bloß noch für ein Promille von deinen Einlagen was geben, aber das Promille, das ist wenigstens ein Goldtaler. Nein, so sind die Zeiten heute nicht. Sondern das, worauf die Banken jetzt zurückfallen, wenn sie von ihrem eigenen Wertpapierbestand, also von dem, was sie sich selber als Geldkapitalvermögen zuschreiben, eigentlich eingestehen müssen, das ist nichts mehr wert. Wir haben das Geld nicht, das wir der Gesellschaft repräsentieren. Das, worauf sie dann zurückfallen, ist in Analogie zu dem alten Monetarsystem ihre freundschaftliche Beziehung zur Nationalbank. Das ist deren Angebot, das eigentlich das normale Geschäft laufend begleitet. Wir erleichtern euch als Nationalbank die Refinanzierung eurer Geschäfte. Spätestens dann, wenn wirklich mal der Fall eintritt, ihr habt Geld verliehen und jetzt braucht ihr wirklich welches. Es ist nicht einfach ein zusätzliches Geschäft, jetzt ein Wertpapier zu schaffen, sondern ihr seid wirklich in Geldverlegenheit. Spätestens dann steht die Nationalbank mit ihren liquiden Mitteln zur Verfügung, ist im Wesentlichen aber damit zugange, schon im Vorfeld Geld zur Verfügung zu stellen zu einem billigen Zins, damit eine Bank nie in diese Verlegenheit gerät. Sie kann auf einmal, weil irgendwie ein Schuldner ausgefallen ist und große Zahlungen fällig werden, sie kann auf einmal nicht mehr zahlen. Im normalen Geschäftsalltag darf sowas nicht einreißen und die Bundesbank steht mit dafür bereit durch ihr Geschäft. Sie gibt ihr Geld an die Banken, leiht es ihnen aus für ihre Liquiditätsbewirtschaftung, darf gegen Vorsorge zu treffen. Diese Leistung des Staats in seiner Eigenschaft als Geldquelle für die Banken, die ist gefordert und die wird aktiviert in den jetzigen Rettungsprogrammen. Und zwar in einer doppelten Manier. Das eine ist, dass die Nationalbank eben für Übernachtkredite oder wöchentliche oder jetzt inzwischen auch monatliche Kredite vergibt. Sie gibt den Banken Geld und die müssen dafür einen Schuldschein hinterlegen und nach einem Monat müssen sie das Geld zurückgeben und den Schuldschein einlösen, aber dann winkt die Bundesbank schon mit der nächsten Kredittranche, so kann das Geschäft sich fortführen. Und so haben die Banken per Kredit der Nationalbank Geld, wo sie im Grunde schon für ihren normalen Zahlungsverkehr keins mehr haben. Schon dieses Geschäft der Nationalbanken ist ein weiteres, quasi offizielles Eingeständnis darüber, wie es um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft, soweit sie bei den Banken liegt und von denen betreut wird, steht. Dass die Zahlungsfähigkeit überhaupt noch aufrechterhalten ist, dass diese Zahlungen getätigt werden können, liegt daran, dass die Bundesbank, das dafür, jetzt heißt sie ja EZB, das dafür nötige Übernacht-Kreditgeschichten mit den Banken zur Verfügung stellt. Das ist natürlich bloß die Garantie des normalen, noch irgendwie normalen Zahlungsverkehrs. Das ist die Garantie dafür, dass ohne lange Schlangen vor den Sparkassen man noch zum Friseur gehen kann und kann sich die Haare schneiden lassen und dafür zahlen. Also dass das Alltagsgeschäft so weitergeht, dass man glaubt ja, sich umgucken kann und in der Straßenbahn eine Umfrage veranstalten, was habt ihr eigentlich bisher von der Zahlungskrise gemerkt? Und dann sagen sie, naja, eigentlich außer den Mitteilungen der Bildzeitung nichts. Weil der alltägliche Zahlungsverkehr noch seinen Gang geht. Vielleicht erinnert sich noch einer und sagt, neulich habe ich einen Schreck gekriegt, aber dann kam die Merkel und hat gesagt, mein Sparbuch ist sicher, seid ihr. Aber das betrifft wirklich nur die Abwicklung des Zahlungsverkehrs angesichts dessen, dass das Geldvermögen der Gesellschaft schlicht nicht mehr existiert, weil es in Wertpapiere geflossen ist, die nichts mehr wert sind. Das ist die Stelle, an der die zweite Geschichte vom Staat einsetzt, diese 500 Milliarden Spende. Also dieser Fonds der 500 Milliarden, das ist so ungefähr so viel wie der Bundeshaushalt, glaube ich, zur Verfügung stellt für einen anderen Zweck. Nämlich den Banken, wie es heißt, faule Kredite, Wertpapiere, die eigentlich nichts mehr wert sind, deren Streichung aber, die den Bankrott der Bank nach sich ziehen würde, weil sie dann einen Offenbarungseid über ihre Eigentumslosigkeit abliefern müsste. Dass sie nur noch Schulden und keine Einnahmen mehr hat. Also, die Zusage, Banken, die vor dem Problem stehen, sie müssten zugeben, dass sie nur noch Schulden und kein Geld mehr haben. Ihre Wertpapiere echt abzukaufen, also den annullierten Wert dieses fiktiven Kapitals durch Geld, also durch eine Kreditspende des Staats glatt zu ersetzen. Oder, was noch fundamentaler ansetzt, Banken, die eigentlich schon nach Recht und Gesetz nicht mehr in der Lage wären, sich aufzubauen als welche, die wunderbare Geschäfte führen, das Geld der Gesellschaft einsammeln können und Verzinsung und Zahlungsfähigkeit garantieren. Die eigentlich aufgrund des Kapitals, über das sie selber verfügen, zu diesem großmächtigen sich aufbauen schon gar nicht mehr berechtigt und ermächtigt wären, denen Eigenkapital zukommen zu lassen. Also quasi deren Geschäftsfähigkeit in dem, was sie als Banken sind, zu stabilisieren.
Meine Frage war, woher hat die Nationalbank der Staat plötzlich das ganze Geld, um das zu tun, was er tut? Oder ja,
also hat es wirklich
zu gewährleisten, was du ausgeführt hast. Woher kommt plötzlich das ganze Geld?
Das Geld kommt schlicht daher, dass die Nationalbank von dem Fonds, der da jetzt gegründet worden ist, oder von einer Bank einen Schuldschein entgegennimmt und dem Fonds oder der Bank im Gegenwert dieses Schuldscheins ein Konto einräumt. Das ist eine pure Zahl, die diese Bank auf ein Konto der Geschäftsbank oder des Staates oder von sonst wem draufschreibt, und dann kann der Staat oder die Bank darüber verfügen. Das ist buchstäblich Geld aus nichts. Das kann die Bundesbank machen. Nach der Analogie jeder Bank, sie nimmt einen Schuldschein, also du kannst es dir so von dem bisher Gesagten her vielleicht halbwegs plausibel machen. Es ist so, als würde, oder sagen wir es so, wenn der Staat so einen Fonds auflegt und sagt, da tue ich 500 Milliarden rein, dann schafft der Staat selber ein Wertpapier in der Höhe von 500 Milliarden. Er schreibt darauf, ich verzinse gegen 2,5% oder was weiß ich, die Summe von 500 Milliarden für die Bank, die mir die Summe gibt. Und ich weiß auch schon, welche das ist. Das ist nämlich meine Nationalbank. Der gebe ich meinen Schuldschein und sage, das ist doch ein wunderbarer Schein. Der ist 500 Milliarden wert. Das ist quasi ein Wertpapier, das fiktive Kapital, das da drin steckt. Da legst du dich flach. Das ist zwar kein Kapital, es ist bloß eine Fiktion, aber eine, wo der Staat garantiert, ich sorge mit meiner Verzinsung dafür, dass das wie ein Kapital aussieht. Das darfst du als Nationalbank dir wie ein Geldkapitalvermögen in deine Bücher schreiben. Die Nationalbank sagt, gesagt, getan, ich schreibe es mir als Vermögen in meine Bücher und dann kann ich natürlich dir im Gegenzug ein Konto eröffnen, da liegen jetzt 500 Milliarden drauf. Die kannst du jederzeit abrufen, am besten bargeldlos, weil sonst kommen die Druckmaschinen nicht nach. Aber wenn man es dann irgendwann mal fürs Publikum braucht und es sollen Scheine her, die Bundesdruckerei ist wieder in Staatsbesitz und verdient gerne am Druck dieser Gelder.
Aber da steht doch dann letztendlich die Glaubwürdigkeit des Staates dahinter.
Und manchen, du sagst es.
Manchen gelingt es nicht wie heute Ungarn jetzt plötzlich.
Du sagst es. Weil mit dieser Rettungsaktion, das war das Dritte eigentlich, auf was ich kommen wollte, da ist natürlich überhaupt nichts einfach geregelt. Sondern da verpfändet ja tatsächlich der Staat sich als Garant eines fiktiven Vermögens dafür, dass dem Bankensektor das Geld zufließt, das er für seine weitere Existenz braucht. Dass Staaten das machen, ist erstens von, also muss ich nachher noch ein paar Sachen dazu sagen, es ist erstens von Ihrer Seite her eine hochspekulative Aktion, inwiefern, kommt gleich. Und zweitens ist das eine Sache, die macht nie einfach einen Staat bloß so für sich, sondern die bestimmt ganz entscheidend die weltwirtschaftliche Konkurrenzsituation ganzer Nationen. Du sagst selber, Ungarn ist ein Beispiel, über den Versuch, eine solche Garantie von Staats wegen abzugeben, gehen ganze Staaten pleite, wenn nämlich das Geld, das ihre Staatsbank dafür emittiert, vom Rest der Welt, deswegen, weil es so aufgebläht wird, als bloßer Papierlumpen betrachtet wird. Aber lass mich mal eins nach dem anderen sagen. Ich will erstmal noch zu der Intention einer solchen Rettungsaktion was sagen. Noch unabhängig von der Frage des Gelingens und von der Frage, was für eine Sorte Konkurrenz damit eröffnet ist. Die Intention einer solchen Rettungsaktion, die ist spekulativ in folgendem Sinn. Der Staat will das Geldvermögen der Gesellschaft auf die Art retten. Der wird realisiert, mit seiner Krise stellt das Finanzkapital eine Frage, die Kommunisten nicht stellen dürfen, nämlich, was das Eigentum eigentlich wert ist. Und das Finanzkapital stellt diese Frage nicht, sondern beantwortet sie in dem Sinne negativ, dass es gleich sagt, das, was ihr bis gestern noch für euer Geldkapital gehalten habt, das habe ich im Verlauf der letzten anderthalb Jahre auf null heruntergewirtschaftet. Steht noch nicht so in unseren Büchern. In unseren Büchern steht vor ganz vielen Nullen immer noch eine Eins. Aber allmählich rückt das Komma immer weiter zur Eins. Macht euch nichts vor, sagt dann der Staat. Damit das nicht am Ende alles bloß hinterm Komma steht, muss ich einschreiten. Ich muss das Vermögen, mit dem die Banken wirtschaften, das muss ich retten. Sonst toleriere ich eine Enteignung meiner kapitalistischen Gesellschaft und das ist der absolute Super-GAU. Dafür hat sich auch schon dieses blöde Bild eingebürgert in der Gesellschaft, es hätte bevorgestanden, die Kernschmelze im Finanzsystem. Das heißt, weder Kern noch kann da was schmelzen, aber gemeint ist, wenn man das weiter zulässt, dann ist am Ende wirklich kein Geldvermögen mehr da und das ist dann auch nicht mehr durch Aufrechterhaltung der alltäglichen Zahlungsfähigkeit zu kaschieren, sondern dann ist die Gesellschaft enteignet. Und um dem zuvorzukommen, macht sich der Staat, begibt der sich in die Position, dann kaufe ich den Banken so viele von ihren wertlos gewordenen und werdenden Wertpapieren ab, dass die selber noch sowas wie eine Garantieinstanz für die bei ihnen deponierten Geldvermögen bleiben oder wieder werden können. Das Ganze ist nämlich erklärtermaßen berechnet darauf, dass man mit den 500 Milliarden, dass diese Abwärtsspirale der fortschreitenden Entwertung fiktiven Kapitals stoppt und dass, wenn es lang genug gestoppt ist, das Geschäft irgendwann mal wieder losgeht und inzwischen kursiert, oder es haben ja sogar gleich Versprechungen kursiert, vielleicht verdient der Staat sogar an diesen wertlosen Papieren, die er denen heute abkauft, weil wer weiß, in einem Jahr sind sie vielleicht so böse und kaufen es mir wieder ab. Vielleicht sogar teurer. Das ist ein Rettungsmanöver, das darauf spekuliert, mal als erstes, was die Intention des Rettungsmanövers betrifft, dass sich dadurch diese Entwertungsspirale wirklich aufhalten lässt. Wer weiß das schon? Eins steht jedenfalls fest. Die Summen, die als Wertpapier noch nominell existieren und durch die Entwertungsspirale gefährdet sind, die also noch in den Büchern rumstehen, aber keiner weiß, mit welchem Recht sie darin rumstehen, die sind auf alle Fälle ein Mehrfaches dieser 500 Milliarden. Es gibt das schöne Beispiel der Schweiz, die ja als Sparkasse der Welt so ihre Extra-Probleme hat und richtig in Not war. Das alles, was bei ihr an Geldvermögen verbucht ist, können UBS und Schweizer Bank Credit Suisse schon längst nicht mehr garantieren. Aber der Staat kann es gerade so wenig. Das ist nämlich ungefähr das 30-fache des schweizerischen Bruttosozialprodukts. Ja, was soll er da machen? Der nimmt ihm das ab, wenn er seiner Nationalbank den Befehl gibt, druck mal das 30-fache von meinem Nationaleinkommen, so in 100 Jahren habe ich es dann ungefähr verzinst. Also ob diese intendiert ist, diese Großaktion darauf, die Spirale zum Stoppen zu bringen, damit die wirkliche Enteignung aller Geldbesitzer dieser Gesellschaft nicht passiert. Der Haken an diesem Rettungsmanöver besteht darin, dass das, was auf die Rettung des Geldvermögens von Hinz und Kunz berechnet ist, nur dann funktioniert, wenn es die Spekulationskraft der Banken rettet. Und die ist dem Betrag nach eben ein viel dickeres Ding. Wenn die weiter so zusammenbricht, dann sind auch die 500 Milliarden auf einmal Peanuts. Das ist das eine, dass das noch gar nicht zu Ende ist. Das andere ist, mit einer solchen Rettungsaktion, und das wäre die dritte Behauptung, die ich heute Abend hier vertreten wollte, ist bereits eine Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Nationen eröffnet, wie man sie in dieser Härte außerhalb von Kriegen nicht kennt. Diese Konkurrenz erstreckt sich nämlich auf verschiedene Felder. Das eine ist, diese Nationen konkurrieren sowieso, kämpfen ohnehin um die Anerkennung ihrer nationalen Währung als Weltgeld, mit dem Gott und die Welt wirtschaftet, mit dem sie also auch in der Welt was anrichten kann. Jede Währung konkurriert um ihren Status als ein Stück Weltgeld, mit dem man fremde Währungen kaufen kann. Das ist erstmal ein qualitatives Problem. Ist die Währung eines Landes überhaupt ein Stoff, mit dem die Weltmärkte handeln? Oder betrachten die das als Monopoliegeld? Und es ist ein quantitatives Problem. Wie tauscht sich die Währung eines Landes gegen andere aus? Hier um den erstmal qualitativ und dann quantitativ, um den Bestand der eigenen nationalen Währung zu kämpfen. Damit haben die Staaten sowieso, ein jeder Staat auf seinem Niveau, laufend zu tun. Ganz viele Nationen kämpfen darum, dass sie überhaupt ein Stückchen Anerkennung kriegen. Umgedreht, nehmen wir mal die beiden Hauptmächte des Weltfinanzsystems, die EU und die USA. Die kämpfen um den Rang ihrer Währung im Vergleich zu der anderen. Wie viel taugt der Dollar im Vergleich zum Euro als Weltwährung? Ihr habt vielleicht noch im Ohr, dass als die Sache noch so aussah, oder von der Regierung noch so verkauft wurde, wie die Krise spielt sich in Amerika ab, dass da gleich die Offensive unterwegs war, vom Steinbrück offiziell im Parlament, so quasi, das ist die Gelegenheit, den Amis mal heimzuleuchten. Deren Rang als unbestrittene Weltfinanzmacht, das ist so nicht zu erhalten. Und da hat er natürlich dran gedacht, dass er als Euromacher dann natürlich groß rauskommt. Da hat man den Einstieg schon von der Finanzkrise her, da ist die Bewältigung selber schon der Einstieg in die Währungskonkurrenz der großen Mächte. Die betrifft den Qualität und Quantität der Währungen als akzeptiertes Weltgeld. Hast natürlich sofort den nächsten Witz. Was heißt denn hier schon Europa? Kaum war das Rettungspaket der Amis durch und die Euros waren mal eine Woche lang sturzstolz. Unser Euro, bestes Euro von der Welt. Werden Sie sich schon nicht darüber einig, wie Sie selber Ihre Rettungsmanöver für Ihre Nationen auflegen müssen? Und da hat man den nächsten Treppenwitz in Sachen Konkurrenz der Nationen, dass dann als erstes die Ansage von Steinbrück und Merkel auf dem Tisch war, wir zahlen doch nicht für die Schulden anderer. Kein gemeinsamer europäischer Fonds. Jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Weltfinanzsystem wackelt Europa hat eine gemeinsame Währung, die steht da auf dem Spiel und die 15 Mitglieder dieser gemeinsamen Währung stellen sich auf den Standpunkt, ist meine Währung, mache ich Schulden mit, ich bei Zentralbank reiche ich dicken Schein ein, 500 Milliarden hole ich, sollen die anderen doch schauen, wie sie es machen. Kein gemeinsamer Fonds unter Benutzung desselben Instruments. Das ist, so beabsichtigt oder nicht, in der Sache eine Unterordnung der Solidarität der Euronationen der 15 unter den Standpunkt der Konkurrenz der Nationalhaushalte und dessen, wie sie als Nationalhaushalt dastehen. Dass das alles auf Kosten desselben Geldes geht. Wie viel ist denn das, wenn 15 Staatshaushalte, also die Ansage der Deutschen war, machen wir, wird bei uns als deutsche Schuld aufgeschrieben, wir verteilen die 500 Milliarden und das soll jede Nation für sich machen, kein gemeinsamer Fonds für uns 15. Da hast du den Standpunkt der Konkurrenz der nationalen Haushalte. Der erstreckt sich auf das gemeinsame Mittel Euro. Weil welches Schicksal nimmt denn jetzt diese gemeinsame Währung in ihrer Bewertung durch Gott und die Welt, wenn 15 Nationalhaushalte sich getrennt darüber hermachen? Zurzeit erledigt die Quittung der Börsen, die mit diesem Mist schon wieder handeln und spekulieren, die hören ja nicht auf. Der Euro ist gegenüber dem Dollar und sogar gegenüber dem Schweizer Franken nicht mehr so viel wert wie neulich. Ist völlig logisch, weil ja zwischen den Benutzern dieses Euros keine Solidarität herrscht, sondern schon die Konkurrenz losgegangen ist. Diese Konkurrenz hat übrigens noch eine andere Seite, zu Typen wie dem Steinbrück. Ist mir da zum ersten Mal vorstellbar geworden, dass der irgendwann sagt, wenn die anderen mit ihren Staatshaushalten unseren wunderbaren Euro so vergeigen, schmeißen wir die raus. Ja, das wäre eine schöne neue Währungsreform.
Aber der Theo kann nicht ruhig schlafen.
Ja, gut. Eben, die Erfinder des Euro, die kommen jetzt in die müssten jetzt um ihr Werk fürchten. Aber ich will jetzt nicht diese Schiene verlängern, sondern auf das Prinzip aufmerksam machen. Es geht hier eine Konkurrenz los. Ja, da gibt es die ersten Bankrotteure. Argentinien ist in Schwierigkeiten und Ungarn quasi pleite und ganz viele andere Länder, die sowieso kein gescheites Geld haben, die sind jetzt völlig am Arsch gepackt. Aber das sind ja auch die Nationen, auf die es in der internationalen Konkurrenz nicht weiter ankommt. Aber wenn der Steinbrück sich hinstellt und sagt, gerade noch bevor das klar war, das ist keine amerikanische Angelegenheit. Nach der Krise wird die Welt nicht mehr so aussehen wie vorher. Dann ist völlig klar, woran er gedacht hat, nämlich auf das Kräfteverhältnis zwischen den großen imperialistischen Nationen. Und dass das auf dem Felde des Geldes, des Kredits und der Finanzwirtschaft eine Kampfansage an die USA war, ist denen sofort klar gewesen. Umgedreht von deren Seite, kaum haben die ihr milliardenschweres Programm, damals diese 700 Milliarden von Bush, aufgelegt, war ja deren Forderung in der Welt, nicht bloß wir, zahlt ihr mal mit. Mit dem guten Grund, wenn wir unsere Banken retten, dann retten wir ja auch die Vermögensbestandteile, die ihr unseren Banken abgekauft habt. Merkt man ja umgedreht, wenn Lehman Brothers pleite geht, ist die Postbank am Arsch gepackt. Also, wenn wir unsere Bank in Amerika retten, profitiert ihr in aller Welt, also zahlt auch mit. Das war von der Seite her eine Konkurrenzansage. Umgedreht dann eine Woche später der Gegenzug, okay, jetzt machen wir auch so ein Programm für uns. Und völlig klar, davon profitiert ihr natürlich auch. Also diese Forderung, beteiligt euch bei uns, war damit vom Tisch. Die Konkurrenz zwischen den Nationen um ihr Geld. Was ist, wenn der Staat es schon so vervielfältigt? Wenn er damit schon wertlose Schulden aufkauft, um sein Finanzsystem in Gang zu halten? Was dieses Geld dann selber noch wert ist? Die Konkurrenz darum ist bereits eröffnet. Und jetzt kommt noch was Zweites hinzu. Es ist ja nicht so, als ob diese ganze Geschichte sich wirklich nur im Finanzgewerbe abspielen würde. Diese Annullierung von Wert, von fiktivem Kapital, die hat ja schon längst durchgeschlagen auf die Kaufkraft der ganzen Welt. Die ist ja schon dezimiert. Es ist ja weniger Kaufkraft unterwegs für all die schönen Güter, die ja nebenher auch noch produziert werden. Jetzt ist ja schon sowieso die amerikanische Autoindustrie in der Krise, aber seit dem Finanzdesaster erst recht. Jetzt sind unsere deutschen glanzvollen Autofirmen sind auch in der Krise, rotten sich zusammen und beantragen bei der EU-Kommission immerhin einen Überbrückungskredit für die nächsten 4 Jahre von 40 Milliarden Euro. Ja. Da merkst du, und die Unkerei mit Rezession und so weiter, die ist ja sowieso unterwegs. Das sind alle die Indizien dafür, dass ja nicht bloß im Finanzsektor fiktives Kapital zusammenbricht, sondern dass das Geldvermögen, das in diesen Sektor schon längst geflossen ist,